Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Ganz herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin. Mein Name ist Dorothea Westphal und ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind und ich freue mich sehr auf meine Gäste heute Abend. Im Mittelpunkt des Abends steht allerdings eine Frau, die wir hier nicht begrüßen können. Es ist Annette von Droste-Hülshoff, eine der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sie gelebt, stammte aus altem westfälischen Adel und sie hat Balladen geschrieben wie Der Knabe im Moor oder Erzählungen wie die Judenbuche, die viele von Ihnen wahrscheinlich aus der Schule kennen. Ja, und warum steht sie im Mittelpunkt? Weil in der letzten Zeit zwei Romane erschienen sind, in denen es eben um die Schriftstellerin, um die Droste geht. Wir werden darüber sprechen, was Zsuzsa Bank und Karin Duwe daran gereizt hat, sich nun literarisch mit der Dichterin zu befassen. Zsuzsa Bank ist hier mit ihrem Roman Schlafen werden wir später. Ihr Romandebüt von 2002 hieß Der Schwimmer, wurde mehrfach preisgekrönt. Und ein weiterer Roman und Erzählungen sind außerdem von ihr erschienen, zuletzt die Erzählung Weihnachtshaus. Auch Karin Duwe hat für ihr vielfältiges Werk verschiedene Preise bekommen. Ihr erster Roman mit dem Titel Regenroman 1999 war gleich ein großer Erfolg. Und danach hat sie neben weiteren Romanen auch Kinderbücher geschrieben, aber auch das Sachbuch Anständig Essen, ein Selbstversuch. Und ihr neuer Roman heißt Fräulein Nettes kurzer Sommer. Und da die Veranstaltung unter dem Motto steht, Literatur trifft Wissenschaft, ist auch der Droste-Forscher und Literaturwissenschaftler Jochen Grüwatsch zu Gast. Er ist der Leiter der Droste-Forschungsstelle der Literaturkommission von Westfalen. Herr Grüwatsch, gleich an Sie die Frage. Hat Sie das überrascht, dass sich Autorinnen mit einer berühmten Vorgängerin befassen, deren Porträt zwar bis 2001 den 20-Mark-Schein zierte, die aber ansonsten ja doch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist?
Nein, das hat mich nicht überrascht, denn es ist sozusagen auch eine Welle, kann man fast sagen, die sich im Moment gerade auf dem Prosamarkt hier, die sichtbar ist. Also es gibt noch weitere Romane, auch schon seit einiger Zeit, die sich mit Droste beschäftigen. Und das hat natürlich auch schon eine Tradition. Also es gibt schon im 20. Jahrhundert einige Romane. Es gibt aber auch, und das muss man vielleicht auch dazu sagen, gerade im Bereich der modernen Gegenwartslyrik auch eine starke Auseinandersetzung mit Annette von Droste-Hülshoff in aktuellen Texten, in Gedichtbänden von gerade jungen Autorinnen und Autoren, die eben das Genre der Lyrik, in dem sich Droste ja auch in der Hauptsache bewegt hat, eben auch bearbeiten.
Frau Bank und Frau Duwe, es gibt ein Gedicht von Sarah Kirsch, der Droste würde ich gerne Wasser reichen. Das ist eine Art fiktive Begegnung des lyrischen Ichs mit der Droste. Hatten Sie beide, als Sie sich mit der Droste literarisch angefangen haben zu befassen, auch so eine Begegnung im Sinn oder was war es, Frau Duwe?
Ja, ich war sehr ignorant. Ich kannte ganz wenig von Annette von Droste-Hülshoff. Was Sie genannt haben, die Judenbuche und den Knaben im Moor natürlich und so ein bisschen Balladen. Ich bin über die Biografie dahin gekommen und deswegen wundert mich also diese Häufung eben auch, weil ich das halt nicht so miterlebt habe, dass das von allen Seiten kommt, sondern bei mir war es wirklich zufällig, dass ich in einem anderen Buch darauf gestoßen bin, dass die in der Biografie so ein schreckliches Erlebnis gehabt hat. Und das fand ich erzählenswert. Den Zugang zu Annette von Droste-Hülshoff selber, den habe ich erst beim Schreiben dann bekommen.
Über das schreckliche Erlebnis sprechen wir gleich. Das ist dieser kurze Sommer, also eine besondere Episode im Leben der Droste-Hülshoff, der für ihr weiteres Leben auch sehr entscheidend war. Ja, Frau Bank, wie war das bei Ihnen? Was hat Sie gereizt, sich literarisch mit Annette von Droste-Hülshoff auseinanderzusetzen?
Also ich nehme mir sowas nicht konkret vor, um ehrlich zu sein. Also ich wache nicht morgens auf und sage mir dann so, jetzt schreibe ich einen Roman, in dem die Droste eine Rolle spielen wird. Erst ist meine Figur da und diese Johanna in meinem Roman ist eine Lehrerin, die nebenbei an ihrer Dissertation schreibt und ich bin über diese Figur Johanna eigentlich zur Droste gelangt.
Also denn sie schreibt ihre wenn ich nur kurz unterbrechen darf, Ihre Dissertation eben über die Droste bzw. das Naturverhältnis.
Genau. Und zu Johanna passt Annette von Droste-Hülshoff. Ich konnte mir für sie kein anderes Thema vorstellen. Und das war erstmal so ein intuitiver Vorgang eigentlich. Und dann fing ich an, mich mit der Droste zu beschäftigen und wurde unendlich belohnt. Also ich bin dann auch wie meine Figur Johanna häufig nach Marbach gefahren, nach Meersburg, ein bisschen auf den Droste-Spuren unterwegs gewesen und fand jedes Mal, dass es die richtige Entscheidung gewesen war und konnte mich genauso versenken in die historisch-kritische Ausgabe und in ihre Gedichtzyklen, nochmal in die Judenbuche, dann in die Archive gehen und so weiter. Ich fand, es war für mich eine große Entdeckungsreise, die ich so weder geplant noch vermutet hatte.
Waren Sie auch bei Hein Grübert in der Droste-Forschung?
Das ist nicht der Fall gewesen. Also ich habe allerdings eine Frage gestellt bekommen, als der Roman gerade erschienen war, ob das der Fall gewesen sei, denn es wird ja auch von einem Droste-Mann an der Münsteraner Uni gesprochen. Man hatte nun vermutet, dass ich das eventuell gewesen sein konnte, aber ich war zwar bei Ihrer Lesung in Münster, aber wir haben uns sonst nicht gesehen.
Frau Bank, Sie haben Meersburg erwähnt, also Meersburg, da gibt es eben das Schloss, in dem die Droste sehr viel sich aufgehalten hat, nämlich bei ihrer Schwester und ihrem Schwager, eigentlich in ihrer späteren Phase erst. Das war auch eine relativ produktive Zeit. Und sie hat sich dann dort auch ein Häuschen gekauft, 4,5 Jahre vor ihrem Tod, das Fürstenhäusle. Also in Meersburg waren sie. Sie haben auch Marbach erwähnt. Da werden Handschriften aufbewahrt. Was wiederum, Herr Grübert, ist dann in der Droste-Forschungsstelle zu finden? Was gibt es da zu sehen?
Also die Droste-Forschungsstelle in Münster, die existiert seit circa 40 Jahren, als man begonnen hat, eben die historisch-kritische Forschung und die historisch-kritische Ausgabe dann auf den Weg zu bringen. Es sind seit 1978 bis 2000 28 Bände ihres Werks mit also allen Texten und Kommentaren erschienen.
Auch die Briefe zum Beispiel.
Die Briefe, die bisher auch nur teilweise zugänglich waren, auch die Briefe an die Autorin, sind überhaupt erstmals in der Form zugänglich geworden. Und eben alle Textbände haben dann auch einen umfangreichen Erläuterungsteil. Also das heißt, der Zugang für den Nutzer ist dann natürlich noch mal erleichtert. Und das ist natürlich ein Mammutwerk. Wir haben von allen Handschriften Kopien. Mhm. Man hat alle Texte überhaupt neu ediert. Das ist also erstmal natürlich der wichtigste Punkt, dass man die Texte, gerade bei nachgelassenen Texten ist das natürlich wichtig. Sie hat, Annette von Droste-Hülshoff, eine ganze Reihe von Texten hinterlassen, die nicht abgeschlossen waren. Sie hat auch eben umfangreich Notizen, Manuskriptblätter hinterlassen, die Verschiedenstes beinhalten. Und all das ist ediert worden. Und das hat natürlich auch noch mal dazu beigetragen, dass der Zugang zu ihrem Werk ein anderer geworden ist. Es war natürlich der Punkt, ganz wichtig, das ist der Grundkonflikt im Leben dieser Autorin. Das ambitionierte literarische Schreiben war eben absolut keine Selbstverständlichkeit. Und gerade im Adel hatte man sehr starke Vorbehalte. Das kommt ja auch in den Texten.
Das war mehr ein Zeitvertreib eigentlich, ne?
Das sollte eigentlich so sein. Das gehörte zum guten Ton, natürlich so ein paar schöne Verse zum Geburtstag des Großonkels zu machen. Das war eben das, was Droste auch getan hat, aber eben mit Widerwillen. Und sie wollte was ganz anderes. Und das hat sie sehr früh bereits deutlich gemacht.
Und das zeigen Sie ja auch, Frau Dowe, in Ihrem Roman, dass sie eigentlich sich versucht hat, durchzusetzen gegen dieses Bild, was man hatte. Also eine adlige Dame, die durfte Gedichte schreiben zu bestimmten Anlässen, aber ihr eigentliches Dichten wurde nicht ernst genommen. In Ihrem Vorwort schreiben Sie, Sie haben sich streng an die Fakten gehalten und im Anhang finden sich Quellenangaben zu fast 200 Quellen. Wann sind Sie das erste Mal bei Herrn Grübatsch gewesen?
Leider kurz vor Schluss. Ich habe tatsächlich auch das Kunststück fertiggebracht, die historisch-kritische Ausgabe erst auch so Wochen vorher wahrzunehmen, dass es die gibt, und habe also in Teilen eben diese Arbeit, die mir da auf dem Silbertablett serviert worden wäre, selber zusammengestoppelt.
Wie lange haben Sie da dran gearbeitet, an dieser Recherche?
Ich habe immer behauptet, 2,5 Jahre. Bei einer Lesung in Zürich sagte aber plötzlich die Veranstalterin, ach, das haben Sie uns doch vor 5 Jahren schon erzählt, dass Sie da dran sitzen. Also möglicherweise habe ich mir das ein bisschen schön geredet. Das war schon sehr viel Arbeit und sehr intensiv die letzten 2,5 Jahre. Ich weiß immer nie so genau, wann das anfängt, weil ich ursprünglich mich nur dafür interessiert hatte, was ist damals da eigentlich passiert, ohne die Idee für ein Buch noch im Kopf zu haben.
Herr Grüwert, darf sie eigentlich als Autorin Fräulein Nette sagen, auch ja, wenn natürlich. Sie sich so streng an die Fakten hält?
Ja, natürlich darf sie das. Das ist natürlich ganz und gar erlaubt. Das würde vielleicht der Wissenschaftler natürlich nicht tun, aber das ist ja auch eine Autorin, die es macht. Und ich meine, Droste selbst hat ein kleines Stegreifstück geschrieben, 1817, 16 rum, also Familienleben in Hülshoff. Szenen auf Hülshoff heißt das. Und da gibt es diesen Vers: Nenn mich Hexe und Kokette, aber nur nicht kleine Nette. Das hat sie also bereits im Alter von 17, 18 von sich gegeben. Aber dass man sie so genannt hat und dass sie auch ihre Briefe so unterschrieb, also nicht alle, aber die an enge Familienmitglieder, das ist natürlich so. Und insofern ist das eine gebräuchliche Anrede, die man natürlich in dem Roman verwenden kann, warum nicht?
Ja, ich wollte mich damit auch nicht anwanzen bei der armen Annette von Droste-Hülshoff. Ich gehe davon aus, dass die meistens tatsächlich so angesprochen haben, Fräulein Nette.
Karin Duwe, bei Ihnen ist es so, Sie haben ja also wirklich ganz viele Briefe gelesen und montieren das so, dass man das gar nicht merkt. Und das klingt ganz natürlich. Es ist eine moderne Sprache, aber es sind ja offenbar viele Zitate, die Sie verwenden. Wie haben Sie das gemacht? Also diesen Fluss zu schaffen sozusagen, dass es ganz natürlich klingt.
Ja, also die Aufgabe der Schriftstellerin ist ja dann ja nicht, es so wiederzugeben, wie diese Sprache tatsächlich auch gewesen sein könnte, sondern so, wie sich's angefühlt hat. Da war es mir eben schon wichtig, das Schöne dieser romantischen Sprache der Zeit damit reinzubringen, diese ganzen schönen Ausdrücke, aber auch inhaltlich da möglichst nah dran zu sein, was die damals wohl gesagt haben. Also habe ich immer geschaut, okay, das ist jetzt 1818, die Drostes kommen zu der ganzen Familie Grimm. Was ist jedem einzelnen Familienmitglied der Grimms, das sind ja 6 in Wirklichkeit, 5 Brüder und eine Schwester, was ist jedem einzelnen von dem in diesem Jahr und in dem davor passiert? Was ist bei Familie Hülshoff vorher passiert? Und dann schaue ich eben in Briefen, ruhig auch Briefe, die später geschrieben sind oder früher geschrieben sind, das muss nicht zeitlich genau sein, was haben die vielleicht in den Briefen einmal zu einem solchen Thema gesagt?
Bei Ihnen, Frau Bank, ist es anders. Da kommen ganz viele Zitate vor, aber nicht nur von Droste-Hülshoff, auch andere, aber eben auch viele von Droste-Hülshoff. Irgendwo habe ich gelesen, an 100 Stellen wird sie wohl erwähnt. Und da sind diese Zitate kenntlich gemacht, indem sie kursiv gedruckt sind, aber man weiß nicht, von wem sie sind. Also das ist nicht dazu genannt. Ich würde gerne über Ihren Roman sprechen. Es ist eben im Gegensatz zu Karin Duwes Roman kein historischer Roman, sondern Schlafen werden wir später, spielt heute, spielt in den Jahren, genauer gesagt von 2009 bis Juni 2012. Und in dieser Zeit schreiben sich die Freundinnen Johanna, die wir schon erwähnt haben und die im Schwarzen Wald lebt, wie es heißt, und Martha, die in Frankfurt am Main lebt, schreiben sich Mails. Das ist ein ganz intensiver Mailwechsel, ganze 700 Seiten. Johanna, das haben wir schon gesagt, ist Dorfschullehrerin und schreibt eben auch an dieser Doktorarbeit und sie hat eine Trennung zu verarbeiten, eine Krebserkrankung. Und Martha wiederum ist Schriftstellerin und Mutter von 3 Kindern und die Beziehung geht gerade in die Brüche und sie kämpft ständig mit dieser Doppelbelastung. Und nun finden sich eingestreut immer wieder diese Zitate, unter anderem auch von der Lyrikerin Birgit Müller-Wieland, die Sie auch erwähnen, also der Sie danken im Nachwort. Ich habe mich gefragt, da sind 2 Freundinnen, die sich heute schreiben und die Droste mit dazu nehmen. Was war der Impuls dafür? War das so ein Briefwechsel sozusagen über die Jahrhunderte hinweg, der dadurch entstehen sollte?
Naja, beide Frauen sind Literaturliebhaberinnen, kann man sagen, Literaturkennerinnen auch. Beide haben die Literatur zu ihrem Beruf gemacht. Die eine als Lyrikerin, die gerade ihren ersten Band mit Erzählungen schreibt, die andere als Lehrerin für Deutsch, die nebenbei, so wie man das als Lehrerin nebenbei machen kann, eben an ihrer Promotion arbeitet. beide haben diese Liebe zur Literatur und auch diese Kenntnis von Literatur und spielen sie einander zu. Also es ist wie ein eingewebtes Untergespräch, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Ebenen, die erzählt werden in diesen Mails, und eine Ebene ist eben immer dieser Bezug zur Literatur. Also das ist nicht nur Annette von Droste-Hülshoff, also nicht, dass es hier so als Mogelpackung durchgeht. Also es sind bestimmt, ja, ich würde mal sagen, 2, 3 Jahrhunderte Literatur, vor allen Dingen Lyrik. Also die Lyrik steht im Mittelpunkt, angefangen bei Matthias Claudius bis hin zu jungen, modernen Lyrikern wie Nadja Küchenmeister oder Lutz Seiler, die da auch zitiert werden. Und diese Zitate werden nicht vorangestellt, sie werden nur kursiviert, also kenntlich gemacht, aber sie sind eigentlich eingewebt in die Sprache der beiden Frauen. Also sie unterstützen eine Gefühlslage, eine Stimmung. Das Zitat passt eigentlich immer in den erlebten Tag oder in die erlebte Nacht. Ich habe die Briefform gewählt, weil ich genau diesen hohen Ton der Emotionalität oder wie Sie es auch immer nennen wollen, bespielen wollte und benennen wollte. Und ich fand diese ja sehr intime Perspektive und auch diese intime Art, sich einander mitzuteilen, dieses hochpersönliche, hochsubjektive, hochemotionale, das hätte ich in keiner anderen Form erzählen können. Also das geht nur in dieser Dialogform und das geht auch, wie ich finde, nur in dieser ja, Mitteilungsart von Briefen.
Herr Grüwatsch, bei dem Briefwechsel der Droste, sie hat ja sehr viele Briefe geschrieben, was fällt da auf oder findet man da in den Briefen eine andere Droste als in Ihrem Werk?
Ja, selbstverständlich. Ganz und gar, ich kann Ihnen allen nur empfehlen, die Briefe zu lesen. Das ist nicht ganz leicht, da einzusteigen. Der Unterschied ist natürlich frappierend. Also hier lernt man natürlich zum einen auch die Alltagsprobleme des Familienlebens zu der Zeit kennen. Das ist das eine, also ein sehr umfangreich geführter Familienbriefwechsel. Das ist so der eine Schwerpunkt darin. Das andere, dieser Bereich des Briefwechsels, das betrifft dann die Freundschaftsbriefe, die Freundesbriefe, die Briefe an die enge Freundin Elise Rüdiger in den letzten 10 Jahren ihres Lebens vor allen Dingen und eben natürlich der intensive Briefwechsel mit Levin Schücking, der durchaus deutlich jüngere Freund über viele Lebensjahre, also der Sohn einer engen, auch Schriftstellerin, einer engen Freundin der Droste. Dieser Briefwechsel ist über Phasen nach diesem gemeinsamen Meersburger Aufenthalt dann äußerst intensiv. Und das dreht sich dann aber auch sehr um die gemeinsamen Erlebnisse und dann aber eben ganz intensiv auch um das Schreiben selbst.
Also ich habe so den Eindruck, Frau Bank, dass Sie da so ein Refugium, diese beiden Frauen sich so ein Refugium schaffen. Kann man das so sagen? Indem sie sich austauschen können über all das.
Völlig geschützter Raum.
Ja,
so. In dem ja. Keine Bedrohung stattfindet. Also ja. Das ist das, was ich vorhin meinte mit alles darf gesagt werden, alles darf ausgesprochen werden, man hat nichts zu befürchten. Also es gibt keine Maßregelung, es gibt keinen Verrat.
Frau Duwe, Sie konzentrieren sich auf eine Episode im Leben von Annette von Droste-Hülshoff, da war sie 23. Das war eine Episode, die sie sehr beeinflusst hat, also für ihr späteres Leben auch. Vieles, so heißt es im Vorwort, darüber liegt im Dunkel, aber doch ist einiges bekannt. Es ging eigentlich um Liebesverstrickungen. Was war da los?
Kurz zusammengefasst, die hat immer die Sommer verbracht bei ihren gleichaltrigen Onkeln und Tanten in Bökerhof. Und dort kamen eben auch sehr interessante junge Männer zusammen. Und die Annette, die immer so ein bisschen so als unansehnlich, als zu frech oder jemand, die sich schlecht benehmen kann, galt, hat plötzlich in diesem Sommer 1820 ganz großen Erfolg bei den Männern gehabt. Wobei man da jetzt gar nicht viel spekulieren muss. Das reichte ja auch schon, dass Männer sich an ihr interessiert zeigten. Die war halt dann eben wirklich spannend. Und dann hat es eben diese Verstrickung gegeben, dass es bei 2 Männern ein bisschen mehr wurde, wie viel, weiß kein Mensch.
Da auch aber, die Forschung nicht?
Auch die Forschung nicht, gehe ich davon aus. Ja. Aber da so viel vernichtet wurde, lässt das ja auch schon wieder blicken. Ne?
In der Tat, ja.
Ja, also da gab also etwas, das vernichtet werden musste. Wie weit das gegangen ist, kann eben keiner sagen.
Aufzeichnungen darüber.
Ja, aber es gab eben diese ganzen Aufzeichnungen bis zu dem Punkt. Gibt es wirklich unheimlich viel, wie die alle miteinander umgehen. Und dann kann man ganz viel erfahren über alle Beteiligten. Und auch kurz danach geht es wieder los. Nur dieser eine blinde Fleck ist halt in der Mitte, wo keiner weiß, was ist eigentlich passiert. Es ging aber darum, zwei Männer.
Also der eine ist Heinrich Straube, das war ein Kommilitone von dem einen der Onkel. Und bei
arm
dem,
und hässlich.
Das war das Problem. Ansonsten das...
nicht nur.
Naja, also von der Familie wurde das nicht nur nicht gern gesehen, sondern es ging einfach nicht. Es war unmöglich. Er passte einfach nicht. Und für sie aber passte er gut. Es war so eine Art Seelenverwandtschaft, die sich zwischen den beiden entwickelte und ergab. Sie und beide dichteten, beide interessierten sich für Natur und vor allen Dingen, sie konnten sich austauschen. Und er war einer der wenigen, der sie auch ernst nahm.
Ja, er war sozusagen aus ihrer Sicht jetzt ihr Entdecker. Vorher, die Familie fand das ja immer schön, wenn sie was für die Hochzeiten gemacht hat, Gelegenheitsgedichte. Aber in dem Moment, wo sie anfing, es ernst zu nehmen und eben richtig dichten wollte, hat die Familie abgebremst, gesagt, muss ja nicht sein. Und dann auch gleich, ist auch nicht so doll, was du da machst und spiel dich doch nicht so in den Vordergrund. Dieser Heinrich Straube war halt derjenige, der von allen als das neue Genie gehandelt wurde, der neue Goethe. Und genau diese Person sagt dann zu Annette, Mensch, das ist was, du bist begabt. Und da kann man sich vorstellen, also was das für das junge Mädchen bedeutet haben muss. Und was das aber eben auch für die anderen Tanten, die sich so eingefügt haben, die die Handarbeiten gemacht haben, die sich ständig verleugnet haben, die sich ein Korsett nach dem anderen angezogen haben, dass das ja nicht zu viel wird für die Männer. Was das für die bedeutet haben muss, dass jemand, der über alle Grenzen hinübergeht, plötzlich so einen Erfolg hat. Und die haben sie alle sehr, sehr übel genommen. Und als die ganze Sache dann irgendwie unglücklich ausging und durchaus auch mit Verschulden von Annette, also die hat auch kein ganz gutes Gewissen, da ist schon was mit beiden gelaufen, würde man heute sagen.
Aber das, was da unglücklich ausging, Herr Grübertsch, das war so eine Art Intrige, ne? Gegen Sie.
Ja, also das Annette. Kann man mit dem Begriff Intrige, glaube ich, schon fassen. Es ist so, dass es darüber eben nur wenige Kenntnisse gibt. Es gibt auch nur in Abschrift überliefert den sogenannten Bekenntnisbrief von Dezember 1820. Den schreibt dann Annette von Droste-Hülshoff, nachdem dieses Ereignis im August stattgefunden hat. In Bökendorf schreibt sie an ihre sogar jüngere Tante Anna von Haxthausen, die aber auch, was sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, in dieses Intrigenspiel auch involviert war. Und stellt ihr diese Gefühlsverwirrung, diese Situation einer jungen Frau, man muss sich ja vorstellen, also die jungen Damen, ja, die waren eben auch dann sehr froh, die Herren, die aus Göttingen dann anreisten, eben zu treffen, mit ihnen zu parlieren, zu sprechen etc., sich kennenzulernen und natürlich auch von mir aus den ein oder anderen engeren Kontakt zu knüpfen. Das ist sicherlich auch vollkommen nachvollziehbar. Dass es da Verwirrungen gegeben hat zwischen oder bei Annette von Droste-Hülshoff, was ihre eigene Gefühlslage angeht, das ist, glaube ich, unbestritten, das kann man nicht bestreiten, aber ich glaube, wenn jeder in seinem eigenen Leben mal zurückdenkt, wird er bestimmt viele Situationen finden, wo Ähnliches passiert. Ich glaube, das ist eine völlig nachvollziehbare Situation, dass man seiner Gefühle zu bestimmten Zeiten nicht immer ganz sicher sein kann.
Aber hier war das doch eine ganz gemeine Sache. Ja, also die Familie wollte den Straube verhindern?
Nein, das war, glaube ich, nicht der Grund. Man wollte ihr eine Lektion erteilen. Okay. Also sie war eben durchaus, ja, später sagte Lassberg, ein entsetzlich gelehrtes Frauenzimmer. Sie war eben meiner Meinung nach, das natürlich rein spekulativ, intellektuell, also auch allen anderen weit überlegen und sicherlich eine Hochbegabung. Und das passte nicht in das natürlich aus Männersicht geprägte Bild. Und da sie offensichtlich auch charakterlich, das wird aus verschiedenen Briefzeugnissen deutlich, auch aus Selbstzeugnissen, dass sie über sich selbst retrospektiv so schreibt, also ich war damals sehr starkköpfig und solche Formulierungen, ja, hat man offensichtlich in der Familie der Haxthausens, also diese mütterliche Verwandtschaft im Ostwestfälischen, dann eine Intrige ersonnen, und zwar, wie erst viele Jahre später auch für Droste selbst deutlich wurde, unter Beteiligung eben auch Augusts, des Onkels, und Annas, der Tante, die übrigens später diesen Arnswald, der ihr den Hof machte, heiratete.
Also Arnswald war jetzt der Zweite.
Ja, darf ich das kurz zu Ende bringen? Also das ist mit Sicherheit motiviert gewesen dadurch, dass sie eben einfach eine andere Frau war, ganz andere Fähigkeiten mitbrachte und in anderer Weise sich verhielt, als es von einer Frau erwartet wurde. Und das hat man ihr von den Seiten der Männer, aber auch von den Seiten der weiblichen Familienmitglieder übel genommen. Daraus ist also eine Form von Intrige entstanden, sodass eben der aus Hannover angereiste August von Arnswald nun auch Avancen Droste gegenüber äußerte und sie eben eine Zeit etwas unentschlossen war. Und daraus haben sie nun konstruiert eine Verfehlung massiven Ausmaßes und haben also Arnswald und Straube gemeinsam einen Brief verfasst und Droste von diesem Moment an die Freundschaft gekündigt. Und in der Tat hat sie auch beide danach nie wieder gesehen.
Und was hat Sie veranlasst, Frau Duwe, diese Episode jetzt in den Mittelpunkt zu stellen?
Weil die so ungeheuer gemein gewesen sind. Dieses Bösartige der Familie, die sich dann auch automatisch auf Seiten der Männer stellt. Also es geht auch um so eine Belanglosigkeit, wo heute jeder mit einem Schulterzucken das abtun würde. Annette sagt dann selbst einmal darüber, der Straube, den hatte ich so lieb, den hätte ich aufessen können, aber wenn der Arnswald mich nur berührte, das ging mir durch und durch. Also das waren schon diese beiden verschiedenen Arten von Liebe, die sie empfunden hat. Alle waren nachher am Ende unglücklich und ich halte es wirklich für eine Boshaftigkeit, wieder mit ihr umgegangen ist, dass ich auch irgendwie fand, ich muss mich da selber so ein bisschen dran abarbeiten. Ich kenne das auch.
Wenn Sie jetzt hier wären, was würden Sie ihr gerne sagen oder was würden Sie sie gerne fragen?
Also Frage ich würde unheimlich gerne wissen, was damals wirklich vorgefallen ist.
Frau Bank. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren.
Ja. Man möchte sie auch ein bisschen in den Arm nehmen und sagen, das, Mensch, warst du tapfer. Das war
ich
so
wüsste schwierig. Gerne, war es wirklich die Zäsur, für die man es heute hält? Ist es wirklich dieser, wird ja vom Jugendtrauma, von der Jugendkatastrophe gesprochen, war es das wirklich oder wurde es aus heutiger Perspektive dazu gedacht? Hat es sie wirklich diese eine Episode dazu gebracht, sich von allen Männern abzuwenden, für alle Zeiten? Nein. Kann das sein? Gibt's das?
Abgewendet hat sie sich aber nicht komplett, ne? Also sie hat nicht geheiratet, aber sie, Levin Schücking gab es doch noch.
Aber da lief gar nichts, würde ich mal sagen. Also außer Briefe schreiben, die klingen natürlich immer so, als seien sie wahnsinnig verliebt.
In der Tat.
Ja, also da muss man einiges abziehen,
glaube ich. Das ist ein wichtiger Punkt. Also in die Briefe Drostes an Schücking ist sehr viel hinein interpretiert worden. Wenn man sie liest, kann man auch auf die Idee kommen, steckt viel dahinter. Ja, eine Autorin, die schon vor 20, 30 Jahren, also Irina Korschunow, die hat das Buch Das Spiegelbild geschrieben, auch so eine Geschichte, so ein Roman, der sich mit Droste beschäftigt. Die hat auch so eine Liebesszene zwischen Schücking und Droste am Meersburger Turm entworfen. Ja, man möchte es vielleicht wissen. Die Wissenschaft interessiert es erstmal überhaupt nicht, weil. Warum? Es hat für die Texte nun letztlich noch keine Bedeutung. Also es sei denn, man findet irgendwelche Referenzspuren da. Aber die Texte sprechen für sich und die Texte
aber
sind erstmal das
Wichtigste. Spiegelt sich denn nicht sowas in den Texten?
Natürlich, aber ob.
Warum spielt es denn keine Rolle?
Ja, das wird auch sehr systemisch. Es wäre doch eine Sensation, wenn jetzt noch ein Brief plötzlich rauskäme, wo klar ist, Levin, du darfst das niemals verraten und das bleibt unter uns.
Aber
und ganz klar ist, da war was und man wird es ihr doch auch so gönnen.
Ja, natürlich. Aber darüber können wir ja nur spekulieren und an Spekulationen wird sich Wissenschaft in der Form nicht beteiligen. Ist ja klar, oder? Ja.
Ich danke Ihnen. Annette von Droste-Hülshoff hat die Autorinnen Karen Duwe und Zsuzsa Bank für ihre Romane inspiriert. Schlafen wir werden wir später. Von Zsuzsa Bank ist bei S. Fischer erschienen und Fräulein Nettes kurzer Sommer im Galliani Verlag. Beide Autorinnen waren zu Gast im Literaturhaus Berlin. Mit dabei war der Literaturwissenschaftler Jochen Grüwatsch, Leiter der Droste-Forschungsstelle. der Literaturkommission von Westfalen und ich bin Dorothea Westphal und ich danke Ihnen fürs Kommen, Ihnen dreien und Ihnen im Publikum für Ihr großes Interesse. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke.